PodCannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Zyniker würden sagen, irgendwann muss das ja mal wieder passieren. Aber es ist nicht nur dieses Spiel, über das wir sprechen. Natürlich haben wir auch noch das NLZ für euch und vor allem, und das ist in dieser Woche absolut im Fokus, der große Showdown gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, der achte und letzte Spieltag in der Königsklasse. Darüber sprechen wir heute nicht mit Philipp Meisel, der hat sich mal eine kleine wohlverdiente Pause erlaubt. Dafür aber unser wunderbarer Felix Mahler. Felix, grüß dich.
Der auch wie Philipp in Mainz war. Also immerhin das müssen wir hier nicht missen.
Ja, das stimmt. Sollen wir, bevor wir mal unsere Gedanken dazu sammeln, mal reinhören, was der Trainer gesagt hat nach der Partie? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, oder? Let's go.
Erstmal, ja, muss ich Bo Glückwünsche ausrichten für einen verdienten Sieg. Das müssen wir neidlos anerkennen, dass es dann über die 90 Minuten verdient war. Ich glaube, trotzdem müssen wir es aus unserer Sicht so ein bisschen unterteilen. Ich denke, dass die ersten 28 bis zum Gegentor, die waren ordentlich, ich würde sagen sogar gut in Mainz, die sich sicher sehr viel vorgenommen haben, uns intensiv bespielen wollten. Und ich glaube, das haben wir in den ersten 28 Minuten ziemlich gut verhindert. Ja, natürlich habe ich die erste Chance von ihnen nicht vergessen, aber auch wir haben eine sehr gute Chance von Dennis, haben ein, zwei wirklich aussichtsreiche Durchbrüche. Einmal rechts, Joscha, wo Chris am zweiten Pfosten ziemlich blank steht. Und diese Situation haben wir nicht für uns genutzt. Und dann kommen wir in das 0-1, wo wir nicht gut aussehen, aus meiner Sicht, eine Verkettung haben von Situationen, die dann nachher zum Tor führen. Und dann war es unterm Strich zu wenig. Das müssen wir einfach so uns ankreiden. Dann war es einfach peu à peu, dass die Mainzer uns den Schneid abgekauft haben. Ich glaube nicht, dass jetzt super viele klare Chancen waren, aber auch nicht auf unserer Seite. Wir hatten eigentlich keine Situation mehr, in der wir ein Powerplay aufziehen konnten. Wir hatten 3, 4, 5 aussichtsreiche Kontersituationen, in denen wir zu hektisch agiert haben, in denen wir teilweise, glaube ich, kurzzeitig sogar in Überzahl über die Mittellinie gegangen sind. Aber da waren wir nicht präzise genug und so haben wir dann am Ende auch nicht genug Argumente, um zu sagen, wir hätten hier vielleicht nochmal mehr verdient gehabt. Also deswegen, Glückwunsch an Mainz. War ein verdienter Sieg, war eine intensive, gute, konzentrierte Leistung, wie sie es häufig schon zu Hause gezeigt haben. Und deswegen, und da wiederhole ich mich, müssen wir es neidlos anerkennen, dass sie als Sieger vom Platz gehen. Dankeschön.
Ja, das war Sebastian Hoeneß nach der Partie. Ich habe hier auf unseren Zettel, Felix, geschrieben, bitterer Bauchklatscher. Einfach, weil ich Alliteration mag und weil ich es irgendwie als solchen aufgefasst habe. Ich sag's vorweg, ich habe nicht damit gerechnet, dass der VfB durch Freiburg, Bratislava, Mainz und Paris komplett ungeschlagen durchwandert. Ich habe schon irgendwo damit gerechnet, dass irgendwo mal ein schlechter Tag im Büro kommen musste.
Ja, vor allem, wenn man noch Leipzig mit reinnimmt, glaube ich. Also diesen kompletten 25er-Start. Ich war recht positiv vor dem Spiel in Mainz tatsächlich, auch wenn wir wussten, ja auch schon gesagt haben, ey, wenn die gewinnen, was sie jetzt getan haben, dann haben sie ihren Heimrekord quasi egalisiert mit 5 Siegen am Stück zu Hause und Dortmund geschlagen, Bayern geschlagen. Also das war schon eine schwierige Nummer, aber ja, ich hatte mir, glaube vom Spiel einfach ein bisschen mehr erwartet. Das war ja generell kein gutes Spiel, also kein ansehnliches Spiel, da kann man bestimmt Sachen rausziehen als Trainer, gerade von auf Mainzer Seite, die man gut fand, aber kein wirklich ansehnliches Spiel, ist irgendwie vor sich hingeplätschert dann, als der VfB ab der 20., 25. so ein bisschen aufgehört hat, das Spiel an sich zu reißen, und deswegen bin ich eher über das Erlebnis des Spiels ernüchtert. Die Pleite nehme ich mal hin, also Ausrutscher gibt's immer und von dem her ist das alles einkalkuliert.
Du hast gesagt, du warst vor Ort, wie war denn die Stimmung so unter den Fans, die mitgereist waren?
Ja, auch da hatte ich ein bisschen mehr erhofft, wenn man es rein aufs Stimmungsbild gehen vom Spiel her, weil da waren halt, glaube offizielle Zahlen gibt es ja selten, aber dieser G-Block daneben, der F-Block daneben, die Neutralen, die über Eventim sich eingekauft haben, waren nur in VfB-Hand quasi, die Einzelblöcke links, rechts davon. Also Potenzial war da für eine Heimspielkulisse, jetzt wurde es natürlich am Ende des Tages keine mit so einem Spielverlauf, da ist nie groß ein Funke übergesprungen, wie gesagt, war nie groß eine Druckphase irgendwie da. Am Ende des Tages habe ich aber auch keinen VfB-Fan erlebt, der jetzt, sag mal, bis auf die ersten 15, 30 Minuten nach Spielende vielleicht noch länger auf der Rückfahrt angenervt war davon. Also ich glaube, das können sie schon mittlerweile sehr gut einschätzen.
Ja, ich muss auch sagen, wir werden gleich natürlich noch über eine ja, ein paar Szenen und vielleicht Knackpunkte in der Partie sprechen. Aber so ganz generell muss ich auch sagen, ich tue mich manchmal schwer damit, nach VfB-Niederlagen den Schalter umzulegen und bin auch einer, der sich manchmal so verhält wie diejenigen, die 15, 20 Minuten danach noch ein bisschen am Rumpoltern waren. Allerdings ist es diesmal so, dass es mir schon lange nicht mehr so schnell gelang, das Ding eigentlich abzuhaken und den Fokus weiterzulegen. Das liegt sicher auch an dem Spiel am Mittwoch, über das wir nachher sprechen werden. Aber das lag, glaube ich, auch daran, und da können wir, glaube ich, einsteigen, dass es, so wie wir von Sebastian Hoeneß gehört haben, auch schlicht und ergreifend verdient war. Also der VfB hat sich, und das muss man dann in dem Fall wirklich mal bedienen, den Schneid abkaufen lassen in Mainz, weil diese Mainzer, wir hatten ja, ne, du hast es, glaube ich, immer diesen FC-Eklig hervorgehoben gegen Augsburg, gegen Freiburg und jetzt gegen Mainz, was aber, wie ich finde, die Mainzer von Augsburg und Freiburg unterscheidet ist, die haben nicht nur diese Galligkeit, diese teilweise auch Unverschämtheit, diese Aggressivität, die können halt auch kicken, wenn sie wollen. Und das macht sie, glaube ich, dieses Jahr halt aus.
Ja, die haben diesen Lauf auch noch für sich. Also das Spiel hat sich jetzt gar nicht so riesig unterschieden von dem in Augsburg zum Beispiel. Es waren beides zähe Nummern, aber das eine zieht der VfB halt, das andere zieht Mainz. Das zieht halt wahrscheinlich eher ein Mainz 05, das eben diesen Heimlauf hat, als es dann in Augsburg tut gegen uns. Da gewinnst halt 0-1, da verlierst du 2-0. Wie gesagt, es waren relativ ausgeglichene Torschüsse. Das hat sich so ein bisschen in den paar Prozenten, was der Hoeneß auch gesagt hat, in ein paar Prozenten halt entschieden. Haben wir nachher auch Thema Laufleistung, Sprints, da war Mainz ein bisschen galliger, ein bisschen mehr da, wollte das Heimspiel ein bisschen mehr nutzen als wir unser Auswärtsspiel. Und von dem her, ja, ist es akzeptierbar, gerade eben, weil Mainz auch eine Top-Mannschaft ist aktuell in der Liga. Mal gucken, wie lange sich da oben halten können auf Platz 5. Aber ja, es war halt schon eine zähe Nummer und ja, darf halt einfach nur als Ausrutscher gelten.
Meine These, die Mainzer sind ja jetzt bis auf einen Punkt an den VfB rangerückt, aber die kann ich gerne jetzt auch schon vorwegnehmen. Ich wette um sehr viel, dass nach 34 Spieltagen der VfB vor den Mainzern sein wird in der Saison. Ich glaube, da ist noch viel zu spielen, und wenn dann irgendwann diese ganz große Belastung auch beim VfB spätestens im März, April nicht mehr da ist, dann sind wir mal optimistisch, dann wird sich das einpendeln. Und dennoch, ne, Chapeau an die Mainzer, haben gegen den VfB 4 Punkte geholt in dieser Saison, und ich hatte jetzt am vergangenen Samstag wirklich das Gefühl, ja, dass dieses erste Tor wahnsinnig wichtig war. Also wenn du wirklich den Vergleich anstellst zu Augsburg und jetzt Mainz, es ist einfach wichtig gewesen, dieses erste zu machen. Der VfB hatte seine Chancen, ja. Brünasen mal mit einem guten Distanzschuss, Undaf einmal, Robert Zentner auch sich sehr groß und breit macht, unten am Boden zumindest, sodass Undaf den Ball vorbeilegt. Weiß natürlich keiner, wie die Partie läuft, wenn Undaf nach einer Viertelstunde das 1-0 markiert. Und dann kam eben die eine Szene. In der vergangenen Woche haben wir ein bisschen über Nadir Mamiri gesprochen, der einfach ein Gefühl hat für so eine Situation, auch die Ruhe am Ball, und dann über Nebel zum Torschützen Viper das 1-0 erzielt, und irgendwie war schon klar, naja, das erste Tor ist wichtig. Was mich dann überrascht hat, ist, dass der VfB im zweiten Durchgang es nie geschafft hat, so eine Art Powerplay aufzuziehen, weil das kennen wir eigentlich mittlerweile vom VfB, und auch das haben die Mainzer, glaube ich, sehr, sehr gut hingekriegt, diese Phasen rauszulassen, ich sag mal diese handballartigen Phasen, wo der VfB dann viel den Ball hat, zirkuliert und zu Chancen kommt, das kam einfach nicht.
Gefühlt die druckvollste Phase war nach dem 2-0. Als dann Mainz eh wusste, gut, das gewinnen wir, selbst wenn es 2-1 noch fällt, ist zu spät. Du hast gesagt, die ersten paar Minuten, die Undorf-Chance, wenn du da in Führung gehst, dann ziehst du vielleicht auf deine Seite. Ist natürlich viel hätte können quasi, aber ist halt nicht passiert. Das Tor ist zu einfach gefallen in der 30. Das geht am Ende des Tages zu einfach. Und das war das, was ich mit dem Funken angesprochen habe, weil klar, so ein bisschen eine Grundstimmung ist immer da, wenn du eine gewisse Menge Gästefans auch dabei hast. Aber es war halt nie eine Drangphase da, wo du dich halt hypen kannst mit zwei, drei Ecken am Stück, und da ist ein Pfostenschuss und hier und da. Ich glaube, da ist ein Undorf-Abschluss gehabt, dann irgendwann mal ein Rieder, der noch irgendwie knapp am Tor vorbeigesetzt hat. Das war's dann. Und wie gesagt, noch ein, zwei gute Szenen nach dem 2-0, wo aber jeder Fan schon so ein bisschen abgehakt hat. Gut, das ist zu spät, selbst wenn die noch aufs 2-1 stellen. Also die Prozente haben halt schlicht und ergreifend gefehlt. Mainz war das bisschen besser, oder kann man eigentlich runterbrechen, dass sie halt einfach die Tore gemacht haben. Das Ding kann von mir aus auch 0-0 ausgehen, 1-1 ausgehen, aber dann verlierst du halt mal so ein Spiel und eben auch absolut nicht unverdient.
Ja, und du hast, finde ich, auch gesehen bei den Mainzern, dass, also du hast schon gemerkt, welche Mannschaft unter der Woche kein Spiel hatte und nicht gereist war. Das hatten wir beim VfB in der Saison davor sehr häufig, dass du dann am Wochenende in der Bundesliga gegen Teams spielst, die vielleicht favorisiert sind, die unter der Woche Europapokal gespielt haben, wo der VfB einfach seinen Matchplan 1-1 durchzieht, und genau das macht dem Gegner den Schneid abkaufen. Das ist halt jetzt mal einfach andersrum passiert. Und das erklärt aber auch tatsächlich, warum die Mainzer auch so viele Punkte geholt haben. Sind ja auch die einzigen, die die Bayern bisher geschlagen haben, auch zu Hause. Sehr ähnlich gelaufen, das Spiel. Ja, sowas passiert. Vielleicht war es einfach auch der falsche Gegner zum falschen Zeitpunkt, so gerade in diesem Champions-League-Sandwich. Und das hatten wir ein bisschen befürchtet letzte Woche.
Ja, genau das ist es, was ich dann am Ende des Tages, vielleicht komme ich sogar durch die Rolle hier im Podcast immer mehr, dass ich gefühlt schon beim Abpfiff beim Gesamtbild war und dann gar nicht so böse sein konnte, weil dieser Start in 25 bisher so stark war und eben auch so ein bisschen mit Grinsen hingenommen oder fast stolz hingenommen, ey, guck mal, der VfB muss auf einmal Sandwich-Spiele aushalten oder muss sich damit ja abfinden, wie man Sandwich-Spiel angeht. Das beste Beispiel waren ja die Bayern, die in Stuttgart verloren haben und der Tuchel sich danach hinstellt und sagt, ja gut, haben wir verloren, Zweiter wird man trotzdem, Madrid ist wichtig, das spielen wir als unser Halbfinalrückspiel. Und so ein bisschen den Vibe hat es mein Spiel auch, so ja, ist schade, so ist Fußball, ich glaube, so in etwa hat es Woltemade formuliert, aber so ein bisschen im Kopf, auch wenn es natürlich Hoeneß nicht als Ausrede gelten lassen will, wäre ja auch falsch, wird PSG schon sein. Also das ist, wie gesagt, dieses Phänomen Sandwich-Spiel müssen sie halt auch erstmal quasi lernen oder zumindest mal neu lernen.
Das Phänomen Sandwich-Spiel, ja, aber so ist es. Und ich meine, bei den Bayern in der vergangenen Saison hatte Tuchel ja fast mit allem recht, bis auf den zweiten Platz.
Ja,
das wollen wir nochmal festhalten.
Das war schön, ja.
Aber ansonsten, ja, kann man das absolut nachvollziehen. Und ich habe auch mit Freunden mich unterhalten am Samstagabend. Auch da war das recht schnell abgehakt und man hat sogar, es fiel irgendwann der Satz, du guck mal, in den letzten Jahren war es so, Neustart ins neue Kalenderjahr, da hast du dann angefangen, die Spiele zu zählen bis zum ersten Sieg. Dass du 4-5 Spiele gewartet, bis du mal eins gewinnst. Jetzt hast du einen Sieg nach dem anderen und jetzt ist halt mal die erste Niederlage gefallen im neuen Jahr. Ich glaube, das ist absolut menschlich.
Wir haben vor Mainz haben wir herausgesucht, mit welchen Saisons du diesen Start in 25 vergleichen kannst und waren dann irgendwo 1988, wo sie mal irgendwie 6-7 am Stück nicht voll haben zum Saisonstart. Das ist ja eine völlig neue Welt und war auf einmal in Sphären, die sie das letzte Mal erreicht haben, als sie in der zweiten Liga gespielt haben. Von dem her, wie gesagt, das hätte auch schon irgendwann mal gegen Leipzig nur ein Punkt werden können. Dass du Freiburg so einfach entspannt 4-0 ja, aus dem Stadion kickst, kann auch keiner warten. Bratislava und ja, Doppelbelastung, Dreifachbelastung ist in den Beinen. Deswegen, wie gesagt, ist es für mich akzeptabel. Natürlich war es schade, doppelt schade, wenn man mitfährt. Hat natürlich noch ein bisschen mehr Erwartungshaltung oder Hoffnungshaltung an so ein Spiel. Aber wie gesagt, aufs Gesamtbild gesehen ist das alles zu akzeptieren.
Belastung in den Beinen, Felix, damit hast du dir selbst die Überleitung geliefert zu unserem Jingle. Lass uns mal reingucken, was die Zahlen zu bieten haben.
Der Main VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, Felix, Belastung in den Beinen deswegen, weil das zumindest eine Zahl gewesen ist, die mir direkt aufgefallen ist, der Unterschied in der Laufleistung.
Ja, die kommt hier auf Höhe der Mitte quasi unsere Bundesliga-Daten, in die wir immer am Anfang reinstarten. Zuerst die Mainzer Werte, dann die vom VfB. Expected Goals waren 1,65 zu 1,11. Also wie gesagt, das ist klar, so ein Tor fällt halt nochmal am Ende des Tages, aber am Ende wäre auch ein 1-0 verdient gewesen. Schüsse aufs Tor, also wirklich spezifisch aufs Tor, waren sogar 4 zu 5. Wahrscheinlich nochmal ein, zwei mehr in dieser Nachspielzeit vom VfB. Ballbesitz 47 zu 53%, und das ist tatsächlich der dritthöchste Wert der VfB-Gegner und damit andersrum gedreht, der drittschlechteste beim VfB. Also immer noch mehr Ballbesitz gehabt, aber drittschlechtester. Pässe waren auch niedrig, 336 zu 467, und auch das, selbst der Wert beim VfB, der drittniedrigste Wert. Und mittlerweile, sage ich auch hier und da mal gerne, kann man es ja auch vergleichen. Wir haben Spieltag 19, da ist ja schon eine gewisse Menge an Vergleichswerten. Passquote 73 zu 81%, auch das zweitschlechteste Passquote beim VfB in dieser Saison. Und jetzt genau das, Laufdistanz 119,9 zu 114,5 Kilometer. Auch das muss man fairerweise sagen, Top-5-Wert der VfB-Gegner, also positiv für Mainz. Aber eben auch nach deiner Ankündigung 5,4 Kilometer Unterschied. Das ist schon ziemlich auffällig viel. Das hat man eher ein bisschen enger. Und auch das vielleicht, diese angesprochenen Prozente, die gefehlt haben. Sprints auch Mainz mehr gemacht, auch da ein Unterschied, 252 zu 224, auch das vierthöchster Wert aller VfB-Gegner. Also Mainz ist einfach marschiert, hat geackert, gewonnene Zweikämpfe, da ist der VfB selbst in solchen Spielen da, 109 zu 106, das ist jetzt kein nennenswerter Unterschied. Auch das Platz 4 der VfB-Gegner, auch das sehr überdurchschnittlich hoch bei den Mainzern. Ecken, das hat man auch hier und da mal angesprochen, dass es gut ist, wenn der VfB keine zulässt. Jetzt waren es halt leider 9 Stück. Ja. Der VfB nur 2 eigene geschlagen. Auch das geteilt dritthöchster Wert der VfB-Gegner. Und Foul ist auch sogar recht ausgeglichen, 12 zu 8, natürlich dann pro Mainz. Und damit haben wir zwei Sachen, in den Stories noch geschwind, die wir schon angekündigt haben. Der 5. Mainzer Heimsieg in Folge, auch der 50. Bundesliga-Einsatz für Angelo Stiller beim VfB und es eben auch noch als Faktor da hinaus Richtung Gladbach nach PSG, Carasso und Chabot fehlen, jeweils mit der 5. gelbe Karte.
Vielen Dank, ja, viel dabei. Wie gesagt, die Laufleistung, die Diskrepanz ist schon groß, aber auch die Ecken, ne, wenn wir gesagt haben, es ist ein Thema beim VfB, 9 sind dann wirklich viel und eben selbst, wenn du selbst nur 2 rausholst, obwohl du lange Zeit in Rückstand bist, sagt das eben auch viel darüber, dass du nicht so durchschlagkräftig warst oder es einfach der Gegner auch gut gemacht hat. Das wird irgendwo von beidem ein wenig gewesen sein. Felix, wir haben hier noch ganz kurz die Lage der Liga stehen, in der Bundesliga. Und ich sag mal so, wenn man an einem Bundesligaspieltag verlieren kann, dann vermutlich an dem jetzt, weil eigentlich ist bis auf den Mainzer Sieg nicht viel passiert, oder drumherum?
Ja, Leipzig holt einen Punkt gegen Leverkusen, Dortmund holt nur einen Punkt gegen Bremen. Du hast Frankfurt, die sogar unentschieden spielen in Hoffenheim. Also kann natürlich jetzt so und so drehen. Ich habe auch schon genug gelesen, die sich aufgeregt haben. Boah, da war ein Spieltagssieg drin. Ich drehe es lieber so rum, dass ich mich darüber freue, dass die Pleite jetzt erstmal quasi keine Auswirkung hatte. Also ich drehe es mir lieber so positiv. Aber ja, von dem her ist es auch in der Hinsicht tabellarisch völlig verkraftbar. Du bist weiter auf Platz 4. Auch was das angeht, direkt duellmäßig weiterhin vor Mainz. Das ist alles vollkommen im Lot. Die nächsten Wochen kommen da auch wichtige Spiele. Gladbach zu Hause, Wolfsburg wird direktes Duell in Dortmund. Also da wird sich eh wieder Spieltag für Spieltag Neues ergeben.
Definitiv. Also ich meine, klar, du kannst natürlich dich hinstellen und sagen, boah, was für eine Chance du jetzt hattest an diesem Wochenende. Klar, auf der anderen Seite nach der Serie, wenn man dann ein Spiel mal verliert und in der Tabelle keinen Platz verliert. Ich meine, es gab, was, vor Weihnachten ist man da auf den 10. runtergefallen, weil man einmal gegen St. Pauli verloren hat. Da siehst du einfach, dass der VfB sich ein kleines Polster erarbeitet hat, das sich jetzt halt ein bisschen aufgebraucht hat, aber auch nicht massiv. Außer den Mainzern und den Gladbachern hat keiner jetzt dahinter gewonnen, sondern die haben allerhöchstens einen Punkt geholt. Da gab es viele Unentschieden. Auch dass Leipzig jetzt nicht vorbeigegangen ist, auch dass die Frankfurter Last Minute noch irgendwo in Schlagdistanz sind. Da bin ich sehr gespannt übrigens, wie sich bei denen alles entwickelt nach dem Abgang von Omar Marmoush. Also, du bist da absolut da und wie gesagt, meine Überzeugung ist und bleibt, wenn jetzt nichts ganz Historisches passiert und wir den VfB im April noch in der Champions League spielen sehen, dann wird sich das in der Liga einpendeln und dann steht der VfB trotz dieser Belastung echt ordentlich da in der Liga. Da kann man sich nicht beschweren.
Und du musst ja auch überlegen, was dahinter kommt. Also jetzt zum Beispiel Mainz mit voller Würdigung für das, was sie tun, aber jetzt auch Wolfsburg gerade zum Beispiel vergessen, die spielen zu Hause 2-2 gegen Kiel. Das ist die Frage, wie hoch du das Potenzial siehst, dass von hinten dich jemand großartig überholt. Leipzig, klar, ist gerade punktgleich. Frankfurt ist noch vor dir, aber danach habe ich nicht die größte Angst, was Mainz angeht, jetzt mal auf 34 Spieltage gesehen. Wolfsburg, Gladbach, Bremen, Freiburg, dass wir Dortmund auf Platz 11 mitzählen, ist ja auch noch eher, ja, nett, sage ich mal. Oder ja, die letzten Saisons halt einfach eingerechnet. Von dem her gilt der Blick, glaube ich, wirklich Richtung 5, Platz 5 aufwärts.
So ist es. Unser Blick geht gleich Richtung Zukunft, aber vorher machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Die NLZ News. Und da haben wir vor allem jetzt ganz kurz im Blick den VfB 2, der am Samstag gespielt hat, an der Grünwalder Straße bei 1860 München und sich da nicht belohnt hat für eine sehr ordentliche Leistung, Chancenplus gehabt, Lattentreffer, in Führung gegangen, aber am Ende steht nur ein 1-1, das vermutlich, und so war es dann auch beim VfB zu hören und zu lesen, den Löwen dann doch eher reinspielt, weil sie eben nach dem Trainerwechsel einen Punktgewinn erzielt haben, weil sie in der Tabelle vor dem VfB bleiben. Durch den einen Punkt bleibt der VfB in der Tabelle auf diesem ersten Abstiegsplatz, hat also die Chance verpasst, da vorbeizuziehen. Bisschen schade, mit Blick auf das Ergebnis, mit Blick auf die Leistung, sicher mutmachend. Die nächste Chance für den VfB, 3 Punkte zu holen in der dritten Liga, die ergibt sich am Samstag um 14 Uhr auswärts beim SV Wien Wiesbaden, der, Felix, beziehungsweise dessen Stadion mir in Erinnerung bleibt durch die durch den legendären VAR. Gib mir eine Kamera, ich sehe es nicht. Zeig mir bitte ganz klar, ist da die Hand am Ball?
Ja, ich weiß nicht, das Hintertor hoch, Hinterkamera hoch. Das war das erste Spiel, das wir da gespielt haben seit der Corona-Pause, dann genau sowas. Aber zu dem 60er-Spiel noch geschwind, damit da hier die Philipp Meisel-Menschen auch noch mit dabei ist, weil in dem Spieltagschat zu Mainz kam dann irgendwann "He scores when he wants". Und das war in dem Fall Laurin Ulrich. Ich glaube, auch für den sehr schön. Nach der nicht so guten Station in Ulm kommt er wohl ziemlich gut in Fahrt da wieder beim VfB 2.
Definitiv. Das scheint von vielen Seiten alles richtig gemacht worden zu sein. Und auch da sind es noch viele, viele Spiele. Wir wissen ja, dritte Liga, eine 20er Liga. Also da passiert noch viel. 4 Absteiger gibt's. Der VfB, wie gesagt, gerade eben unter diesem Strich. Aber die Leistung und auch ja mit Blick auf das Personal ist das, glaube ich, doch etwas, das Mut macht. Die Frauen hatten ein weiteres Testspiel, ebenfalls 1:1 gegen den SV 67 Weinberg. Das ist so ein bisschen bei den Frauen wirklich der Countdown zum Restart. Man hat ja schon gegen den FC Bayern 2 Unentschieden gespielt, jetzt das nächste Unentschieden. Also der VfB mischt da mit, hält mit. Das Team von Heiko Gerber in der Vorbereitung, da ist noch ein bisschen hin, bis es dann wieder weitergeht in der Regionalliga. Und da werden wir euch natürlich auch über alles auf dem Laufenden halten. Und jetzt, Felix, blicken wir auf den Abend. Ich glaube, auf den viele gewartet haben und auf den, wenn man sich so ein bisschen international umliest, auf Fußball-Europa blicken wird. VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain, Mittwoch, 21 Uhr. Und ich glaube, dass Fußball-Europa ein Stück weit auf dieses Spiel blickt. Das hat mit Konstellationen zu tun, sagen wir es mal so.
Ja, das hat mit dieser schönen 18er-Konferenz zu tun. Das hat mit der großen 36er-Tabelle zu tun. Natürlich einerseits auch PSG, ist jetzt auch kein, ist ja schon auch ein Name, Dauergast da seit, glaube 13 Jahren in der Champions League, einmal Finale. Das wird schon sehr, sehr interessant, auch wenn zumindest die Konstellation, was ein Weiterkommen angeht, was wir sicher auch noch besprechen werden, relativ eindeutig sind. Aber trotzdem, wie gesagt, allein wenn du Konferenz danach guckst, alle anderthalb Minuten irgendwo ein Tor. Das wird schon ein ziemlich, ziemlich verrückter Abend.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also am Mittwoch werden wir im Stadion sein. Aber ich glaube, wenn meine Stimmung so ist, dass ich irgendwie auch noch weiterhin Fußball konsumieren möchte, dann werde ich mir wahrscheinlich vorm Schlafengehen ein bisschen diese Konferenz auf The Zone reinziehen, weil ich selbst tatsächlich auch rein technisch mich frage, eine 18er-Konferenz musst du erstmal schaffen. Also da musst du auch einen Fokus legen auf wirklich wichtige Spiele, auf vielleicht weniger wichtige Spiele. Das ist ja schon bei 9er-Konferenzen in der Bundesliga am letzten Spieltag kompliziert. Also allein, wie die das redaktionell und produktionstechnisch machen, das interessiert mich schon so allein aus, sag ich mal, Mediensicht und sportlich natürlich noch viel mehr. Felix, worauf kommt es deiner Ansicht nach an? Auf generell bei diesem Spiel, also jetzt mal frei von taktischen Überlegungen, sondern was muss der VfB beherzigen, um da zu bestehen am Mittwochabend?
Darf sich, glaube ich, davon nicht überwältigen lassen, was es für einen Rahmen hat, das Spiel. Weil ich glaube, da wird es auch schon einige Minuten vor Anpfiff ordentlich zur Sache gehen. PSG wird auch gute Fans mitbringen, den Gästeblock vermutlich füllen. Stuttgarter Publikum ist sowieso heiß wie sonst was auf den Kick. Dann musst du halt wahrscheinlich echt absehen. Wahrscheinlich wird das, vermute ich mal, erstmal ein bisschen ein Abtasten, weil PSG auch weiß, ey, uns reicht hier ein 1-1 oder ein 0-0. Andererseits ist schon eher der PSG-Anspruch, so ein Spiel zu gewinnen. So würde ich auch den Trainer eher einschätzen. Gerade auch nach dem euphorischen Sieg gegen Manchester City, der sie eben erst in diese Lage gebracht hat. Deswegen, die Anfangsphase wird sehr, sehr spannend, weil es kann natürlich auch sehr viel mit dem Stadion machen, wenn dann PSG auf einmal doch ernst macht und hier schlimm gesagt nach 10 Minuten 0-2 steht, dann ist hier eine ganz andere Laune drin. Aber ich glaube, die ersten Minuten werden direkt schon spannend. Ich glaube, darauf kannst du dich gar nicht so richtig vorbereiten. Heiße Kulissen hatten sie schon, werden sie wieder haben. Aber ich glaube, du darfst da nicht zu nervös oder hektisch reingehen und auch nicht zu oft irgendwie aufs Ergebnis gucken. Weil zumindest da musst du ja auch als Spieler nicht auf zu viele Ergebnisse gucken. Solange du einen Punkt holst, ist alles fein. So richtig groß rechnen und ein bisschen eklig vor sich hinrechnen ist halt erst der Fall, wenn du das Ding verlierst. Deswegen, das wird, glaube ich, schon eine sehr spezielle Situation für alle, die auf dem Platz laufen.
Ja, und ich glaube und ich erwarte ehrlich gesagt stimmungstechnisch im Stadion etwas, das wir vielleicht zum letzten Mal beim Relegationshinspiel gegen den HSV gesehen haben. Also ich erwarte wirklich ein Stadion, das kocht, das steht, wo nahezu alle Tribünen auf den Beinen sind und die ersten Minuten, ich glaube ja, das hast du einen guten Punkt angesprochen, die werden wild, die werden laut, die werden euphorisch, die werden vielleicht auch überwältigend und da gilt es dann auch für dich als Team, ja, das richtige Maß zu finden. Du, wenn du natürlich so startest wie in der Relegation gegen den HSV, brauchen wir nicht drüber reden, ja, mit einem Tor in der ersten Minute, ja, aber ja. Davon ist jetzt nicht auszugehen, so. Und dann können wir nämlich direkt den Blick richten auf diese Konstellation, das ist nämlich wichtig, die hast du schon ein paar Mal angesprochen und die sind einfach elementar für dieses Spiel. Ohne ins ganz große Detail zu gehen, kann man es, glaube ich, ganz einfach erstmal runterbrechen. Mit einem Punkt erreicht der VfB sicher die nächste Runde, ein Punkt reicht, eine Niederlage wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Einfach weil Manchester City gegen Brügge parallel spielt. Also, das ist die Ausgangslage. Dem VfB und dann halt eben auch Paris wird ein Punkt genügen und beiden wird eine Niederlage eher nicht reichen, weil beide 10 Punkte und weil Brügge schon 11 hat und die bei City spielen, die haben 8. Sollte also City gewinnen, haben sie beide 11, dann bist du mit 10 raus. Ich würde mich nicht auf diese Konstellation mit Benfica und Sporting fokussieren. Die haben halt ein paar Tore mehr und auch wenn sie jetzt unter anderem gegen Juventus spielen, wir wissen, dass Juventus keine Mannschaft ist, die gerne 3-4 Tore schießt, das wird nicht passieren, davon gehe ich nicht aus. Also wenn der VfB tatsächlich mit 10 Punkten weiterkommt aufgrund des Torverhältnisses, Felix, dann hast du ein Geschenk deiner Wahl verdient, aber das wird nicht vorkommen. So, und jetzt kommt der Punkt, der halt aus meiner Sicht interessant, aber bisweilen auch problematisch ist. Ich sag jetzt mal, wie soll ich einleiten? Ich übe mal ein Stück weit Selbstkritik. Ich weiß, dass wir, die hier über den VfB berichten und über den VfB quatschen, dass wir natürlich keinen Einfluss auf das haben, was beim Spiel passiert. Ne? Aber die Tatsache, dass sofort überall in allen Medien von dieser in Anführungsstrichen Schande von Cannstatt gesprochen wurde und dass er dann tatsächlich auch international schon seine Aufwartung gemacht hat, das führt mich nahezu schon dazu zu sagen, das wird auch nicht passieren. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Es sei denn, du hast kurz vor Schluss wirklich einen Spielstand, der es dir dann erlaubt. Ich würde da gerne, warum Selbstkritik? Ich würde gerne einen Sprung zurück machen. Ich habe mich auch mit in Bratislava auch mit Leuten vom VfB unterhalten und bin da auch ein bisschen in mich gegangen. Da ging es dann nochmal um Belgrad. Und ich finde zum Beispiel, dass auch wir und mich auch eingeschlossen rund um dieses Belgrad-Spiel ein bisschen zu viel Bohai gemacht haben, rund um dieses Hölle von Belgrad. Oh, guck mal, dieser schlimme Spielertunnel. Oh, guck mal, wie schlimm hier alles ist. Hier kannst du aufgefressen werden. Ich weiß, dass die Spieler und dass das Spiel nicht verloren ging, weil wir so darüber berichtet haben und trotzdem kreide ich es mir ein Stück weit an. Weil wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass PSV Eindhoven mit viel Erfahrung einfach da nach Belgrad fährt und auch wieder gewinnt, jeder gewinnt dort und der VfB wird verschluckt, dann ja, sehe ich das ein Stück weit auch bei mir, dass ich sage, haben wir da vielleicht ein bisschen übertrieben, hätten wir da einfach ein bisschen den Ball flacher halten können. Und am Ende ist das in Belgrad passiert, was passiert ist. Worauf ich hinaus will, jetzt haben wir alle diese Schande von Cannstatt-Gedöns. Das habe ich dieses Mal nicht verbockt. Das wollte ich, hätte ich, wenn es ehrlich wäre.
Du hast kein Twitter-Account, das ging allein schon gar nicht, dass du es verbockst.
Das siehst du mal. Aber das hätte ich jetzt eher klein gehalten. Jetzt ist es groß. Und jetzt wissen natürlich alle, die da hingucken, auch alle Mannschaften, die da mit drin stecken bei der Tabelle, ne, was da Sache ist. Ich glaube deswegen tatsächlich nicht, dass das, also wir werden niemals irgendein Ballgeschiebe und nicht Angriffspakt sehen. Niemals. Aber natürlich, wenn du nach 80, 85 Minuten den Spielstand hast, wird natürlich keine der Mannschaften Humbug treiben und sich selbst eliminieren wollen aus dem Wettbewerb.
Ja, also ja, um Ticken früher einzusteigen, würde mich auch auf so wilde Torverhältniskonstellationen oder so nicht verlassen. Du hast Juve angesprochen, da hattest du letzten Spieltag dich schon ein bisschen drauf verlassen, dass die vielleicht den Brügge gewinnen, ist auch nicht passiert. Ne? Oder genau das Gleiche, natürlich nach unten geblickt, diese Dynamo Zagreb-Rechnung mit, was sind es, +6, +7 Tore, die sie da aufholen müssten. Ne?
Da kann ich sagen, Felix, das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren.
Das wird nicht passieren.
Ja, also du wirst diesen Punkt brauchen. Ich meine, für mich ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass City dieses seit 19, 20 Spielen ungeschlagene Brügge einfach mal so schlägt. Die haben auch schon gegen Rotterdam zu Hause Punkte gelassen, gegen PSG verloren. Also so sicher sind die auch nicht. Aber natürlich, der Normalfall ist da ein City-Sieg. Vom Spielverlauf her, das, was du angesprochen hast, stimmt natürlich auch komplett. Wenn du einen Spielstand irgendwann hast, 85. steht 1-1, 2-2. Ich glaube, dann werden die auf dem Platz schon so ein bisschen sich ihre Gedanken machen. Ich glaube, vor allem auf den Tribünen wird da schon Puls herrschen. Weil jedes Mal, wenn sie dann irgendwie ein Verein, ich formuliere es extra mal so überspitzt, sich herausnimmt, noch eine Flanke irgendwo reinzuschlagen, kriegst du Puls. Weil jedes Tor hier ändert irgendwas. Also vor allem PSG-Tore würden etwas ändern. Deswegen, das wird schon ziemlich heiß. Diese Schande von Stuttgart wird nicht passieren. Das werden die nicht machen, allein wegen dem Ansehen der Vereine nicht. Die werden, wenn sie unentschieden spielen, was ich für möglich halte, das aber garantiert kein Rumgeschiebe machen, kein 0-0. Das ergibt sich dann eben, wenn es vielleicht dann auch ein leistungsgerechtes Unentschieden wird. Und bei Belgrad, ja, das war schon ziemlich heiß gekocht. Ich fand es auch zumindest am TV-Bild jetzt gar nicht so krass. Ihr wart vor Ort, vielleicht war es so krass, aber vom TV-Bild wirkt es nicht so krass, die Stimmung da in Belgrad, als dass man das jetzt irgendwie als Hölle bezeichnen könnte. Da haben wir zumindest bei Bratislava zum Beispiel quasi nicht drüber gesprochen. Auch da hätte man sagen können, kleines Stadion, eng, vielleicht ein bisschen eklig. Auch das war nicht der Fall. Da haben wir es auch nicht so heiß gemacht wie vor Belgrad. Von dem her, ja, ist das, glaube ich, alles ziemlich in Ordnung. Und die Unentschieden-Konstellationen werden die Vereine sowieso wissen. Der Begriff Schande von Cannstatt, den macht man sich vielleicht noch mal ein bisschen selber heiß. Aber dass die wissen, ey, wenn sie wollen, spielen die 0-0. Das werden die alle schon am Mittwochabend irgendwann um 23 Uhr gewusst haben, die Konkurrenz.
Definitiv. Und so wie man beide Trainer kennt, natürlich Sebastian Hoeneß, aber du hast vorhin auch schon angesprochen, Luis Enrique, die werden am Beginn erstmal drauf gehen, zu gewinnen, das Spiel an sich zu reißen. Natürlich auch der VfB. Wieso sollte der VfB nicht vor 60.000 Verrückten, ist doch klar, in einem der größten Spiele der letzten Jahre voll drauf gehen. Das heißt, das wird möglicherweise zu Beginn sogar richtig offenes Visier. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Und dann halt mal gucken, was passiert. Weil du musst ja auch verstehen, gerade PSG mit den Ambitionen ist ja ein Verein, die wollen ja eigentlich nicht nur weiterkommen. Die würden eigentlich, glaube ich, sogar gerne mit einem Dreier sich in eine noch bessere Position bringen für die Auslosung dann der Playoffs. Weil je nachdem, wo du in dieser Tabelle landest, kriegst du ja möglicherweise leichtere oder schwierigere Gegner. Aber dann, und das wird halt eben dann spannend zu sehen sein, ich glaube, den ersten Durchgang werden wir Vollgasfußball von beiden sehen. Das kann vielleicht sogar richtig geil werden. Und wenn sich das dann aber irgendwann Mitte, zweite Hälfte dann einpendelt, ich glaube, dann wird es spannend zu sehen sein. Und dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, Felix, wenn dann wirklich die Situation eintritt, angenommen, der Schiedsrichter, der vierte Offizielle hebt die Nachspielzeit hoch und es steht unentschieden und dann macht wirklich keiner mehr was, dann habe ich damit auch kein Problem. Also dann bin ich auch nicht der sagt, oh, Wettbewerbsverzerrung. Also dann ist es einfach nur nachvollziehbar, dass beide Teams einfach das jetzt so nehmen. Und so ist halt der Sport, so ist die Konstellation. Den Modus hat sich die UEFA überlegt und nicht der VfB und Paris. Das heißt, wenn das wirklich am Ende in den letzten Minuten dazu kommen sollte, dass es halt nicht mehr die ganz großen Angriffsaktionen gibt, dann bin ich damit fein und dann würde ich jetzt nicht den großen Rundumschlag auf die Fairness und auf die Sportlichkeit machen.
Nee, überhaupt nicht. Wenn das 90 Minuten stinknormales Fußballspiel ist, wovon ich fest ausgehe, wovon wir beide fest ausgehen, dann wird da vielleicht ein bisschen Ball hin und her geschoben, letzten paar Minuten keiner mal richtig Druck gemacht. Kannst du dich auf den Nachbarplatz auch noch gucken, ne? Wenn jetzt City eh hinten liegt gegen Brügge, dann kannst du von mir aus auf 3-2 gehen, weil du kommst so oder so weiter, jetzt mal ganz doof gesagt. Aber da kann dann auch keiner eine Verschwörung oder irgendwas irgendwie sich herdichten, weil es am Ende des Tages auch nicht so viele Vereine betrifft. Es betrifft den VfB, es betrifft PSG und es betrifft das Spiel Brügge Man City. Das sind 4 Clubs von 36, also von dem her ist jetzt keine Verschwörung drin, die eine ganze Tabelle durcheinander wirft. Und was du ja auch gesagt hast, mit einem Sieg wärst du bei 13, PSG natürlich auch mit einem Sieg bei 13. Da musst du halt gucken, womit du dann da am Ende des Tages landest. Du hast halt Vereine rumhängen, wie Bayern Real, wenn die ihre Spiele gewinnen, sind sie auf 9 und 10 und dann triffst du vielleicht, oder auf 9, 10, 11, dann triffst du vielleicht wirklich noch auf die sogar in irgendeiner Form, oder hast die Chance, dass du auf die triffst da oben, als 23. oder 24. Es kann aber auch so hinauslaufen, dass du dich ein paar Plätze nach oben schiebst und trotzdem gegen die spielst, weil die nochmal patzen. Also das kann man so auch nicht so richtig Plan verfolgen, quasi zu sagen, gut, es wäre sogar besser, wenn wir unentschieden spielen, weil da steht so und so, soweit kann es ja gar nicht gehen.
Ja, ich meine, ohne das jetzt komplett durchgerechnet zu haben, mit einem Remis wäre der VfB nahezu sicher auf dem 24. Und weil er dann da von einem von den anderen beiden eben überholt wird und dann wäre es dann eben der 9. oder 10. in der Auslosung und das könnte wirklich dann auf sowas hinauslaufen.
Ich glaube, außer wenn Brügge verliert, dann könntest du sogar noch unter uns sein. Dann könnten wir sogar 23. sein, glaube ich, wegen Torverhältnis.
Okay.
Gerade -2, wir -1. Dann wären wir auf der 23, aber es ändert ja nichts, weil...
Wären immer noch dieselben Gegner.
Genau, Platz 9 und 10 gegen Platz 23, 24 in die Lose gehen.
Ich habe gerade überlegt, ob du zwischen den Zeilen deinen Spieltagstipp schon verraten hast und ob der sich möglicherweise mit meinem deckt. Darüber denke ich noch ein bisschen nach.
Ich habe noch gar keinen stehen. Ich habe tatsächlich mal keinen schon in meiner Google-Notiz stehen.
Ich habe vorher so irgendwas gehört und habe mir gedacht so, wird er wohl dasselbe tippen wie ich? Ich gehe in mich und so lange hören wir aber erstmal einen Jingle.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
So Felix, was kannst du uns sagen zu Paris Saint-Germain, dem Hauptstadtclub aus Frankreich?
Einiges. Also es ist ein bisschen länger als die Nummer hier nach Mainz. Hier natürlich die UEFA-Daten offiziell verglichen. Zuerst die Tore. Der VfB hat 12 gemacht, PSG 10 in den 7 Spielen. Das heißt, auch im Schnitt natürlich ein bisschen mehr der VfB pro Spiel als PSG. Angriffe 399 beim VfB gegen 478 bei PSG. Da kann man sogar mal den ganz großen Vergleich heranziehen. Das ist Platz 5 gegen Platz 3 in Sachen Angriffen in dieser 36er-Liga-Phase, was sehr, sehr stark ist, dass der VfB sich da oben angesiedelt hat. Das heißt 57 pro Spiel beim VfB und 68 bei PSG. Also das spricht auch für offenes Visier, zwei sehr angreifende Mannschaften. Versuche aufs Tor oder Schüsse aufs Tor sind 45 gegen 43, also auch das ausgeglichen, auch pro Spiel ausgeglichen. Gegentore, klar, der VfB ein paar mehr gefangen, da ist dieses Fünfer-Ding in Belgrad dabei, 13 gegen 8. Ballbesitz, auch das 58,86 gegen 59,86, also das sehr ausgeglichen, auch das Platz 4 der VfB, Platz 3 PSG im Ballbesitz in diesem Vergleich der 36 Champions-League-Teams, was brutal stark ist. Gespielte Pässe, auch das sehr hohe Werte, 3.985 beim VfB und über 4.600 bei PSG. Also im Schnitt knapp 570 beim VfB und bei PSG sogar 660. Also das wird sehr, sehr spannend anzusehen sein, weil die Pässe eben auch gut ankommen. 87% Quote beim VfB und sogar 89,15% bei PSG. Das wird ein qualitativ sehr, sehr hochwertiger Fußballabend. Ecken 58 zu 49, auch das hält sich in Grenzen. Laufdistanz, auch das sehr ausgeglichen, 821 beim VfB gesamt und bei PSG 829, also damit auch PSG so, genau sogar 1 Kilometer mehr pro Spiel im Schnitt, also das hält sich auch die Waage. Zurückgewonnene Bälle, genau dasselbe, 296 zu 308 insgesamt, auch das sehr ausgeglichen. Gewonnene Tacklings 47 beim VfB, 41 bei PSG, auch das ausgeglichen. VfB nur einmal zu null, PSG immerhin zweimal. Der VfB fault ein bisschen mehr als PSG und wird aber dafür auch ein bisschen öfter gefoult als die PSG-Spieler selbst. Gelbe, rote Karten, ja, auch sehr, sehr vage. Beim VfB hat 11 gelbe, bei PSG nur 9, dafür eine rote. Ich glaube, die gilt sogar hier und da mal als 2 gelbe. Das heißt, das ist auch genau ausgeglichen. Also wirklich auf dem Papier, auch das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, VfB Stuttgart gegen Paris Saint-Germain ist ein ausgeglichenes Champions-League-Topspiel. Noch kurz vor Bilanz und Tabelle, was wir schon ein bisschen gestriffen haben. Eckspieler haben wir keine für die Partie, natürlich an sich Zagadou, aber der ist natürlich nicht einsatzbereit. Mal drauf geschaut, wer da schon gespielt hat in Frankreich, respektive in Deutschland. In Frankreich schon Rouault, der aber natürlich auch nicht spielen wird, gelb gesperrt. Meo, Thema Herzensverein, Rieder hat dort gespielt und Demirovic auch. Und in Deutschland ist es Pacho, Hernandez, Hakimi und Dembélé. Und jetzt kann ich hier sogar ein bisschen das Thema hier rauscutten, dass beide mit 10 Punkten weiter sind. Das haben wir schon angesprochen. Gesamtmarktwert ist dann trotzdem, auch wenn es ausgeglichen war, bisher wieder nicht ausgeglichen. 330 grob beim VfB Millionen und über 900 Millionen bei PSG. Der Gesamtmarktwert, das ist brutal, weil da auch so dermaßen viele, so eine Talentdichte rumrennt. Das ist völlig, völlig überragend. Champions League Teilnahmen, nun die 5. beim VfB gegen die 17. bei PSG, habe ich ja vorhin auch angesprochen, seit 13 Jahren Dauergast und eben jetzt aktuell Platz 24 gegen 22, 3 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen jeweils und auch beide jetzt zum ersten Mal gegeneinander. Also ich habe keine andere Partie gefunden, auch kein Freundschaftsspiel gefunden. Das Spiel hat auch generell in der Ansetzung eine Premiere.
tatsächlich kein Scherz, ich hatte gerade bei dem einen oder anderen Moment ein bisschen Gänsehaut. Und das war schon ein richtig guter Heißmacher auf das Spiel schon.
Ja, so muss das doch.
Allein wenn ich schon diesen Unterschied in den Marktwerten höre, das ist doch was, da bist du doch total heiß auch als VfB und willst es doch ihnen zeigen, dass ja, also auch dieser Marktwert ergibt sich teilweise natürlich aus unfassbaren Talenten, aber manchmal haben sie auch so Dinger, ne, also zum Beispiel Kolomyani, der jetzt schon wieder weggegeben wird, dann frisch dazugekommen, aber nicht spielberechtigt, Kvaratskhelia. Da ist quasi genauso wie beim VfB mit Brünn Larsen, kam im Winter dazu, darf nicht spielen. Du hast es gerade angesprochen, beim VfB Anthony Rouault gelb gesperrt. Bei Paris, wie ich finde, ein ziemlich wichtiger Faktor, Nuno Mendes, auch gelb gesperrt. Den wie ich finde, sehr, sehr aktiv halte auf der linken Seite, auch in der portugiesischen Nationalmannschaft, einer der Aktivposten. Ich glaube, das schadet dem VfB nicht, dass der fehlt.
Auch das sieht man, die wildern sehr oft in Portugal. Jetzt haben sie ja da auch auf der 26-Jährigen, der brutal spielt, sehr viele, die da von Porto, Sporting, Benfica und so kommen. Also das ist schon so ein bisschen deren Scouting-Gebiet, aber gut, das ist halt auch Portugal, also da machst du nicht viel falsch mit.
Definitiv. Und wenn wir so ein bisschen uns die Spieler raussuchen, auf diesen Augenmerk zu richten, gilt Felix, ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hätte drei raussuchen können. So, ja, da sind schon Namen dabei, das ist nicht schlecht. Ich habe lange überlegt, ich hätte nur noch Mendes genommen, wenn er nicht gelb gesperrt gewesen wäre tatsächlich. Und dann war ich zwischen Ashraf Hakimi und Gianluigi Donnarumma. Und für den letzten habe ich mich dann entschieden. Hakimi, müssen wir glaube ich auch nicht viel reden. Auf der rechten Seite marokkanische Nationalmannschaft, kennt man auch aus der Bundesliga, wahnsinnig starker Spieler. Aber Donnarumma für mich im Tor, auch manchmal zwischen Himmel und Hölle. Also für mich in manchen Momenten vermutlich sogar der beste Torwart der Welt. In manchen Momenten aber schon arg Richtung Kreisklasse auch unterwegs. Der hat auch schon seine Aussetzer. Es wurde viel über ihn gesprochen. Damals, schon in jungen Jahren, galt er als eines der größten Talente im italienischen Tor. Dann gab es viel, viel Ärger, als er dann von Milan weg ist, nach Paris, dort zur Persona non grata geworden, sich jetzt da einigermaßen festgesetzt, wobei auch er Startschwierigkeiten in Paris hatte. Wenn wir uns erinnern, da war Keylor Navas lange noch vor ihm, ne? Der kostarikanische Nationaltorwart. Jetzt ist er da, spielt, aber unter anderem seiner schwankenden Leistung, aber auch der nicht ganz so sattelfesten Abwehr, ist es zu verdanken, dass diese Mannschaft sich wahnsinnig schwer damit tut, zu Null zu spielen. Und deswegen sehe ich da absolute Punkte für den VfB mit seiner Offensivpower, da zu Toren zu kommen.
Nächstes Argument, warum das Spiel nicht 0-0 ausgeht, außer da werden davor Verträge unterschrieben.
Also korrekt.
Ist gute Wahl, Donnarumma, und auch da aus persönlicher Fußballfansicht das angesprochen, dieser Wechsel damals von Mailand, wo er gefühlt mit 17 Jahren schon Stammkeeper war, zu PSG, auch noch ablösefrei, gar kein Geld eingebracht. Das tut schon ziemlich weh für die Fußballtraditionalisten, sage ich mal. Und jetzt haben wir sogar gar keinen Offensiven dabei, weil ich auch in die Abwehr gegangen bin mit Pacho. Einfach weil der vielleicht auch so ein bisschen das Gegenbild zu einem Kolomoani ist zum Beispiel. Kam auch im Sommer aus Frankfurt, 40 Millionen Ablöse, auch noch brutal jung, aber einer, der sich damit noch nicht verbrannt hat oder nicht groß Anlaufzeit gebraucht hat, wenn man so formulieren will, ist eigentlich fast eine Untertreibung. Und eben, weil ein Wert aufgefallen ist, die meisten zurückgewonnenen Bälle unter allen Spielern in allen 36 Champions League Clubs, der ist da ganz, ganz oben dabei, mit 65 Stück schon in diesen 7 Spielen, was bockstark ist. Alle 7 Spiele durchgespielt, über volle Distanz, nicht einmal ausgewechselt, nicht einmal ausgesetzt. Also in dem musst du da hinten auch erstmal vorbeikommen.
Ja, und dann haben sie eben auch, finde ich, sehr gute Wahl an der Stelle, Felix. Und tatsächlich spannend, dass wir eher im Defensivverbund geblieben sind. Wenn man dann so ein bisschen nach vorne schaut, dann hast du Spieler wie Fabian, dann hast du Spieler wie Dembélé,
die ganzen jungen Franzosen oder aus der eigenen Jugend teilweise, Barcolan, Désiré Doué, der mal bei den Bayern in Gerüchten war, den sie geholt haben. Nächste Portugiese mit Ramos vorne drin. Gut, klar, Kvaratskhelia eigentlich, aber ist ja nicht spielberechtigt. Also da wäre genug Potenzial da gewesen, auch den ich angesprochen habe, dieser junge Portugiese da im Mittelfeld, der auch 20 Jahre alt ist, glaube ich, in Deutschland mit einem Marktwert von 60, 70 Millionen spielt, aber irgendwie hat es mich ja Richtung Pacho gezogen.
Ja, und ansonsten empfehlen wir natürlich jedem, guckt euch mal die Kaderliste von PSG an, dann wisst ihr, was los ist, aber dann wisst ihr auch, mit wem es der VfB zu tun hat und mit wem er, wie wir auch vorher bei den Zahlen von Felix gehört haben, in vielen Punkten durchaus auf Augenhöhe agiert in der Königsklasse. Zum Personal kurz beim VfB. Felix hat es vorher auch schon kurz angedeutet. Anthony Rouault, gelb gesperrt in der Champions League. Ja, wird für Sebastian Hoeneß, glaube ich, eine gute Rotationsmöglichkeit sein, auch mit Blick auf Samstag, wo dann Chabot und Carazor gesperrt fehlen werden. Also die werden, denke ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchpowern am Mittwochabend. Und dann hast du natürlich, bist du beschnitten durch die Option der nicht gemeldeten Woltemade, beispielsweise auch Brünn-Larsen, hast aber eben einen wirklich, wie ich finde, fitten und einen sehr guten Eindruck machenden Jamie Leveling wieder dabei, der, wie ich finde, auch nach seiner Einwechslung in Mainz noch Impulse hatte. Also da werden auf beide defensiven Denksportaufgaben zukommen, sagen wir es mal so.
Dazu hast du auch noch Mio, der in Mainz nicht spielen konnte wegen Gelbsperre, der auch frisch ist. Also ich glaube, die Aufstellung stellt sich in weiten Teilen fast von selber auf dadurch.
So ist es. Ich bin geneigt, von drei runterzuzählen und wir sagen unseren Tipp zeitgleich, aber ich das würde unsere Hörer vielleicht ein bisschen durcheinander bringen. Komm, sag mal.
Also erstmal sage ich euch noch den Namen von dem Portugiesen, der mir entfallen ist. João Neves heißt der.
Ja.
Und ich gehe tatsächlich, ich wäre sehr gerne euphorisch auf einen Heimsieg gegangen, aber ich gehe auf ein 2-2.
Es war klar.
Ich wusste, ja. Wenn du eins im Kopf hast, dann ist es genau das.
Ja. Das Einzige, was ich machen könnte, der Kulanz halber, ich kann auf 3-3 gehen. Aber okay, ja. Okay, komm, das mache ich. Dann wird es aber wirklich unvergesslich.
Gibt eh die gleichen Punkte in Kicktipp, ne? Weil du hast ja trotzdem nur null Tore Abstand. Ich glaube trotzdem auch nur 2 Punkte. Das ist das einzige Ergebnis, weil wenn du da ja den Torabstand richtig hast, kriegst du 3 normalerweise, aber weil ja ein Unschieden immer null Tore hat, kriegst du dann nur 2, also quasi nur den Tendenztipp. Von dem her hätten wir hier auch ein 6-6 eintragen können, das ist ziemlich egal, aber das heißt, wir tippen auch beide darauf, dass der VfB weiterkommt, das steht damit auch fest.
Ja, so ist es. Wer wären wir denn, wenn wir das nicht tun würden? Das ist ja klar. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich will jetzt um Himmels Willen, aber nur mal ganz, ganz kurz, Klammer auf, sollte das am Mittwoch nicht reichen, dann wird's vermutlich nicht am PSG-Spiel gelegen haben und dann wird man trotzdem auch auf diese Champions League-Saison stolz zurückblicken können, da bin ich ganz sicher. Mit 1-2 Ausnahmen vielleicht, aber selbst dann wird das im Großen und Ganzen sehr, sehr toll gewesen sein, Klammer zu.
Finde ich gut. Finde ich gut, schon davor zu sagen. Wäre ich dann auch ein Fan davon danach. Klar, Frust darf dann da sein, vor allem als Reaktion aufs Spiel danach, weil eben die Chance ist da. Aber auch da so ein bisschen ins Gewissen reden, wie es du schon gestartet hast, sage ich mal, dass man dann nicht anfängt zu sagen, boah, hätten sie doch in Belgrad, auch hätten sie doch gegen Sparta Prag. Da war ich ganz am Anfang noch sehr, vielleicht in die andere Richtung getriftet und gesagt, boah, erstes Champions League Heimspiel, warum gewinnst du es nicht gegen Sparta Prag, wenn dann gegen die? Aber es war trotzdem mit Champions League Reise, mit 8 Spielen, mit Madrid, mit einem Auswärtssieg bei Juventus, wo sie so hergespielt haben. Und auch das stimmt, gut, dass der Punkt noch kommt. Was mich positiv stimmt nach Mainz noch, ist, dass er bisher, war ja auch selten, waren eher die Unentschieden, die zu viele waren, aber nach Pleiten eigentlich immer eine Reaktion gezeigt haben. Klar, das war nicht auf dem Level wie die Pleite, die ich jetzt anspreche mit dem 2-0, aber nach dem 4-0 in München haben die auswärts Juventus 90 Minuten dominiert. Deswegen bin ich auch da, was das angeht, positiv gestimmt nach Mainz und das musst du festhalten. Und wie wir gerade auch prognostiziert haben, stehen die Chancen nicht verkehrt, dass der VfB es vielleicht den Pokal noch ein bisschen weiter schafft, wenn man da noch einen Pokalwettbewerb haben möchte, den man ja noch weiter verfolgen will. Aber eben auch in der Liga sind die Chancen sehr gut da, dass es nächstes Jahr oder nächste Saison dann wieder auf die Reise geht, wo auch immer.
Das war zum Abschluss das Königsargument von Felix Mahler, warum aus 8 Champions League Spielen 10 werden. Ich glaube, besser wird's nicht an der Stelle. Für euch an der Stelle natürlich noch der Hinweis, folgt uns gerne überall, wo ihr uns folgen könnt und mögt. info@meinvfb.de, dazu die E-Mail-Adresse eurer Wahl bei Fragen, Anregungen, Lob und Kritik. Felix, es war mir eine Freude. Ich bin echt heiß auf Mittwoch.
Ich habe brutal Lust. Ich kriege jedes Mal schon so halb Puls, wenn ich hier irgendwie die Grafik für unser Champions League Frühstück vorbereite oder wenn ich jetzt nachher die Podcast-Grafik mache, wenn ich merke, oh warte mal, die spielen ja wirklich gegen PSG. Und wir müssen an der Stelle auch mal ein ganz kurzes Lob an uns selber, auch wenn es eklig ist. Aber du hast vor der Aufnahme gesagt, wir gehen hier auf circa 45 Minuten und ich lese da oben 46. Also das Ding hat komplett hingehauen.
Timing ist alles. Hoffentlich auch für den VfB am Mittwochabend. Liebe Leute, wir wünschen euch einen tollen und unvergesslichen Fußballabend.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.